Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder mal hier bei euch sein kann. Das ist schon eine Weile her und ich komme also nicht aus dem Urlaub, sondern ich komme von Andermatt und ich leite dort eine Single-Wanderwoche und wir sind etwa 65 Leute, also Urlaub habe ich dann später. So. Genau. Und dann, wenn ich jetzt wirklich Urlaub hätte in Andermatt, dann wäre ich vielleicht nicht gekommen. So, aber so bin ich nun gekommen. Und wenn Sie gedacht haben, die mich nicht so gut kennen, der hat auch noch eine junge Frau, dieser Alte da vorne, das wäre dann also meine Tochter. Nicht, dass Sie abgelenkt sind die ganze Zeit und denken, was hat denn der für eine junge Frau hier? Das ist meine Tochter, sie kommt auch mit, beide Töchter sind dabei, machen dann den Lobpreis während dieser Wanderwoche. Ich beschäftige uns, bin gerade in einer Reihe in meiner Gemeinde, in einer Serie, die heißt Einblicke in das Gebetsleben von König David. Diese Gebete finden wir im Buch der Psalmen und dieses Buch mit 150 Psalmen werden 74 davon dem König David zugeschrieben. Und die Psalmen befinden sich ungefähr in der Mitte der Bibel und das ist noch sehr hilfreich, wer unsicher ist in der Bibel und denkt, ich will jemandem doch jetzt noch etwas Sinnvolles lesen und ich weiß nicht, wo der Korintherbrief ist und ich weiß nicht, wo der zweite Mose ist, dann kann man einfach in der Mitte aufschlagen und dann landet man mit größter Wahrscheinlichkeit bei den Psalmen. Also ziemlich in der Mitte der Bibel. Das ist nur ein kleiner Tipp, um Peinlichkeiten zu vermeiden. Psalmen sind leidenschaftliche Gebete, Aufschreie aus tiefster Not, großem Schmerz und Verzweiflung und Klagen über die scheinbare Untätigkeit Gottes. Psalmen geben auch ihrem Erstaunen über Gottes Größe, Gottes Führung Ausdruck. In den Psalmen begegnet uns Begeisterung, so wie wir das jetzt gesungen haben, die Begeisterung über einen Gott, der allmächtig ist, der barmherzig und gerecht ist. Die gesamte Gefühlspalette des Lebens mit ihren Höhen und Tiefen begegnen uns in den Psalmen. Und deshalb lieben viele diese berührenden und aufrichtigen Gebete. Heute beschäftigen wir uns mit dem Psalm 19. Und ich habe gesehen, das Lobpreisteam hat das sehr schön angepasst und hat geschaut, welcher Psalm ich heute anschaue. Ein Psalm, der von Begeisterung über Gott und sein Werk erzählt. Lesen wir zuerst diesen faszinierenden Psalm. Hervorzusingen, ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt's der anderen weiter. Sie tut es ohne Worte. Kein Laut, keine Stimme ist zu hören. Und doch geht die Botschaft, ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf, wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf, nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie. Kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz sind, dir gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gibt es einen Gott? Wenn ja, kann man seine Existenz beweisen? Es gab und gibt verschiedene Versuche, mit Hilfe der Vernunft die Existenz Gottes zu beweisen. Und offen gesagt ist das gar nicht so einfach, denn jeder Erklärungsversuch hat seine Schwachstellen, die man hinterfragen kann. Doch, und das muss natürlich auch gesagt sein, kann genauso wenig das Gegenteil bewiesen werden. Niemand kann mit letzter Gewissheit die Existenz Gottes ausschließen. Selbst Richard Dawkins, ein einflussreicher Atheist, kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, es gäbe keinen Gott. Er präsentiert in seinem Buch ein 7-Stufen-Modell. Stufe 1, ich weiß, ein Gott existiert. Stufe 2, ich weiß, es gibt keinen Gott. Stufe 6, ich kann es nicht wissen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass Gott existiert. Und dann stuft er sich selber ein und sagt, mich rechne ich zur Kategorie 6 mit Neigung zur Kategorie 7. Interessant. Kategorie 7 wäre, wenn er mit letzter Sicherheit sagen könnte, es gibt keinen Gott. Kategorie 6 lässt das noch ein bisschen offen. Dieser leidenschaftliche Atheist, dessen Aufrichtigkeit ich hochschätze, fehlt die letzte absolute Sicherheit in dieser doch sehr wichtigen Frage. Für David gibt es eindeutige Hinweise, die die Existenz eines Gottes wie selbstverständlich bestätigen. Es ist das Universum. Er betrachtet die Welt so, wie wir ein Kunstwerk betrachten. Wer sich mit Künstlern auskennt, der erkennt am Bild den Schöpfer. Er schaut ein Bild an und sagt, es muss ein Picasso sein. Oder schaut eine Skulptur an und sagt, die ist von Giacometti. Oder einem seiner Schüler. Er muss Giacometti nicht kennen. Er kennt ihn an seinem Werk und so auch in der Architektur. Sieht man ein Haus, das besonders ist, kann man sagen, welcher Architekt das ist. Das muss von Botta sein. Man kennt das. Die verschiedenen Werke tragen die unverkennbare Handschrift ihrer Schöpfer. Und das ist die Logik von David. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Das Firmament, die Weite des Himmels, führt uns die Schaffenskraft Gottes vor Augen. Sie zeigt uns, wie kreativ, fantasievoll und mächtig Gott ist. Das Universum lässt für David nur einen Rückschluss zu. Es muss einen Gott geben, der das alles ausgedacht und geschaffen hat. Das Universum trägt die Handschrift Gottes. Ununterbrochen übermittelt jeder einzelne Tag und jede einzelne Nacht die Botschaft, dass es einen Schöpfer, einen Gott geben muss. Ein Tag erzählt es dem anderen. Und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Lautlos, nonverbal wird weitererzählt. Sie tut es ohne Worte. Kein Laut, keine Stimme ist zu hören. Niemand schreit vom Himmel herab, horcht, 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 es gibt einen Gott. Verehrt Gott. Nein, es ist lautlos. Das Universum vermittelt die Botschaft durch seine Existenz. die überwältigende Schönheit der Erde und des Himmels, atemberaubende Landschaften, die faszinierende Vielfalt von Pflanzen und Tieren, das ist alles nonverbale Kommunikation. Alles erzählt vom Schöpfer und seiner Handschrift. Jeder Mensch kann diese Sprache verstehen. Es ist eine eigene Sprache, die überall auf der ganzen Erde zu hören ist. David schreibt, und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Jeden Tag verlässt die Sonne ihren Ort und durchschreitet den Himmel zuverlässig. Immer, immer, immer. Nicht aufzuhalten. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Majestätisch, stolz, erhaben. Und wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Man kann sich darauf verlassen, selbst wenn Wolken am Himmel schweben, wird die Sonne ihren Lauf vollenden. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das ist natürlich poetische Sprache. David äußert sich hier nicht als ein Naturwissenschaftler, der uns über naturwissenschaftliche Erkenntnis belehren möchte. Natürlich drehte sich auch zur Zeit Davids die Erde um die Sonne und nicht umgekehrt. Und trotzdem würde heute der beste und anerkannteste Naturwissenschaftler nicht sagen, dass er am Abend wunderschön beobachtet hätte, wie sich die Erde von der Sonne abgewandt hat. So eine schöne Abwendung der Sonne von der Erde hätte er es noch nie erlebt. Sondern er wird sagen, ich habe an diesem Abend einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Mag er noch so gebildet sein. Und genau aus dieser Perspektive schreibt David. Er beschreibt, was er mit seinen eigenen Augen wahrnehmen kann. Und das ist unglaublich beeindruckend und faszinierend. Und vielleicht würde David heute über die Entdeckung in der Zellforschung berichten. Zellen, die kleinsten bekannten Organismen, tragen komplexe Informationen in sich. Sie beinhalten Baupläne, die sich dann auch umsetzen. Das ist ja unglaublich faszinierend. Durch das, was man in den vergangenen Jahrzehnten in der Forschung alles entdeckt hat, würde David ein riesiger Fundus zur Verfügung stehen, um aufzuzeigen, dass das Universum nicht durch ein Chaos entstanden ist, sondern dass Intelligenz am Werk gewesen sein musste, ja, dass Gott alles gestaltet hat. Der Appell oder der Apostel Paulus sagt genau das Gleiche. Er begründet die Existenz Gottes, wie König David, der schreibt den Christen in Rom, was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Jeder versteht diese Sprache. Das ist sozusagen die Einheitssprache über die Existenz Gottes. Und wie hat das Gott gemacht? Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Eigentlich zutiefst im Herzen wissen sie ganz genau, da muss ein Schöpfer am Werk gewesen sein. Die Schöpfung trägt die Handschrift Gottes. Nun, nachdem David mit seiner Liedstrophe über die Schöpfung die Existenz Gottes begründete, macht er nun deutlich, von welchem Gott er eigentlich spricht. Denn in den ersten 7 Versen erwähnt er nur einmal Gott. Und zwar im allgemeinen Sinn. Er spricht vom El. Das ist das kann irgendein Gott sein. Das ist einfach das Wort, wie wir das benutzen für Gott. Es könnte theoretisch ein anderer Gott sein. Doch in der zweiten Strophe macht er unmissverständlich klar, von welchem Gott er denn spricht. Denn jetzt häufen sich die Namensnennungen Gottes. 6-mal benutzt er den Namen des Gottes Israels, Jahwe. Im Deutschen wird Jahwe leider mit Herr übersetzt. Was oft irritiert, ihr seht denn das, ja, manchmal gibt es in der Bibel das Herr einfach mit Großbuchstaben geschrieben wird, und dann weiß man, ist im Grundtext ist Jahwe. Also wenn Herr steht, dann ist meistens Adonai Jahwe. Aber das Große ist Jahwe, das ist der Eigenname Gottes, mit dem er sich dem Volk Israel offenbart hat. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Das Gesetz ist die Tora, die 5 Bücher Mose, die ersten 5 Bücher im Alten Testament. Tora mit Gesetz zu übersetzen, ist nicht falsch, aber es könnte bei uns falsche Assoziationen auslösen. Gesetz bringen wir schnell mit Recht und Ordnung in Verbindung. Was darf ich tun und was muss ich lassen? Wann werde ich für was bestraft? Das assoziieren wir schnell, wenn wir das Wort Gesetz hören. Die Tora beinhaltet natürlich auch solche Äußerungen, aber es geht vielmehr um Weisung und Belehrung. Die Tora belehrt uns über Gottes Pläne, seine Absichten und Ziele. Die Tora gibt uns Einblick in das Wesen und den Charakter Gottes. Die Tora lesen und studieren bedeutet sich in erster Linie, nicht das Gesetz und Rechte und Pflichten auswendig zu lernen. Vielmehr geht es um ein Verständnis des Lebens überhaupt. Es geht um die Kernfrage des Lebens. Und deshalb ist für Paulus die Tora, Entschuldigung, für David, ich habe wenig geschlafen heute Nacht, langen Tag gestern, deshalb ist für David die Tora die Stärkung und Erfrischung für die Seele. Sie beantwortet ihm die wichtigsten Fragen des Lebens. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin werden wir gehen? Wieso leben wir überhaupt? Und das, was in dieser Tora steht, sind keine handgestrickten Philosophien, die schlussendlich nichts taugen und sich als Lügen entpuppen werden. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Genauso wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf vollendet, genauso verlässlich ist das, was Gott durch die Schrift der Tora bezeugt. Man kann sich darauf verlassen. Jeder Mensch, auch Unerfahrene, werden dadurch weise. David ist sichtlich begeistert. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend, erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsichten. Nun, diese Freude an den Anweisungen Gottes kann auf uns freiheitsliebende Menschen des 21. Jahrhunderts etwas befremdlich wirken. Es ist doch nicht möglich, sich an Gottes Anordnungen dermaßen zu freuen. Das ist doch Schwärmerei. Das ist doch nicht normal. Doch, das ist normal. Es ist normal, wenn man verstanden hat, um was es in der Tora geht. Es ist eine große Freude zu erkennen, mit welcher Liebe sich Gott dem Menschen zuneigt. Jedenfalls sind die Gebote Gottes entgegen allen Unkenrufen nicht schwer, denn selbst im Neuen Testament lesen wir, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote und was selbst in unseren frommen Kreisen oft sehr bestritten wird, obwohl wir sagen, wir sind bibeltreu und weiß ich was alles, aber da gehen wir dann oft auf die Barrikaden und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Punkt. So ist das. Gott will uns nicht unnötig belasten, er will uns entlasten. Und das Lesen in der Tora bewirkt in David einen großen Respekt vor diesem großartigen Gott. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit, sie sind ausnahmslos gerecht. Da muss ich gar nicht hin und her diskutieren, sie sind gerecht. David ist voll Bewunderung über diesen großartigen Gott. Gott ist für ihn der größte Reichtum, den er sich überhaupt vorstellen kann. Und David wusste sehr wohl Bescheid über Reichtum und die Macht, die man mit Reichtum bekommt. Er war in seiner Zeit einer der reichsten, erfolgreichsten und einflussreichsten Herrscher. Vermutlich wäre David, hätte es damals schon eine Forbes-Liste der reichsten Menschen gegeben, mit Abstand auf dem ersten Platz gestanden. Doch David fand den wahren Reichtum dort, wo ihn selbst die ärmsten Menschen finden und reich werden können. In der Tora, im Wort Gottes und heute würden wir sagen in der Bibel. Und wie hoch er die Weisungen Gottes bewertet, sagt er, so wertvoller als Gold sind sie. Und die, die Bibel ein bisschen kennen, wissen, dass David sehr viel Gold besessen hat. Nachher hat man aus dem Gold, das er reserviert hat für den Tempelbau, hat man ja alles vergoldet. Er weiß, von was er spricht. Und dieser reiche Mann, einflussreiche Mann, sagt, wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. David bewunderte diese Weisungen Gottes nicht so, wie man ein Bild bewundert und sich daran erfreut. Nein, er nimmt das, was er liest und versteht und erkennt ganz persönlich. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen bringt mir großen Lohn. Er lässt sich als mächtiger König von dieser Weisung Gottes zurechtweisen. Er will nicht nur Hörer und Bewunderer sein, sondern er will zum Täter werden. Ich befolge deine Weisungen. Das ist das, was einen gläubigen Menschen auszeichnet. Er ist nicht nur Hörender und Bewunderer, er lernt nicht einfach auswendig und wird dadurch zum Fachmann und zur Fachfrau in theologischen Fragen. Wer den Reichtum, den Gott uns schenkt, in seiner Tiefe und Bedeutung erkennen und verstehen will, der muss diese Weisungen ganz persönlich nehmen. Deshalb schreibt Jakobus, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Glaube, der nachhaltig sein soll und nicht einem Strohfeuer gleichen und in Heuchelei versackt, nimmt Gottes Anweisungen und Belehrungen für sich persönlich. David weiß, sie zu befolgen bringt großen Lohn. Und dann kommt er auf sich selbst zu sprechen. In der Tora wird ihm offenbar bewusst, wie heilig und gerecht Gott ist und wie unzulänglich er als Mensch ist. Und er erkennt seine eigene Schuld. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Aus der Sicht des Neuen Testamentes können wir uns über diese Bitte freuen, denn wir haben eine klare Antwort, die Gott uns gegeben hat. Für unsere Schulden, egal welcher Art auch immer, ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat genau das Problem gelöst, das David hier anspricht. Der Apostel Paulus beschreibt das so: Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und wie hat er das gemacht? Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus hat also das Problem unserer Schuld endgültig gelöst, von der David in diesem Psalm spricht. Und zum Schluss bittet David um Bewahrung. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen, dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Es ist einmal mehr die Bitte des Unser Vaters. Und lass uns nicht in Versuchen geraten, sondern rette uns von dem Bösen. Gott, verschone uns vor allzu großen Herausforderungen, die das Maß des Erträglichen überschreiten würden und wir in Gefahr stünden, zu versagen und uns dir gegenüber zu versündigen. Nun, die Bewahrung Gottes ist glücklicherweise keine Lotterie. Nach dem Motto, wenn wir Glück haben, dann wird uns Gott helfen. Und wenn wir eben Pech haben, dann haben wir eben Pech gehabt, dann hilft er uns nicht. Gott wird uns nie, wirklich nie mutwillig in eine Versuchung treiben. Das Leben als Christ wird genauso Lasten mit sich bringen, wie auch das Leben eines Menschen, der Jesus nicht nachfolgt. Doch Gott lässt seine Leute nicht allein. Im Psalm 68 steht schon, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und die neutestamentliche Variante lautet so, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott hat nie die Absicht, irgendeinen Menschen zu Fall zu bringen. Das Leben kann große und schwierige Herausforderungen mit sich bringen, aber Gott wird uns helfen. Und zum Schluss des Psalms bittet David das, was jedem Menschen, der eine leise Ahnung von der Größe und Herrlichkeit Gottes hat, am Herzen liegt. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist der sehnlichste Wunsch, es ist mein sehnlichster Wunsch, dir zu gefallen. Es ist für David keine Pflicht, die erfüllt werden muss. Ich bin jetzt Jude und ich habe jetzt halt diesen Glauben und jetzt muss ich das ableisten, dass Gott zufrieden ist. Es ist die Sehnsucht eines Liebenden, der dem, den er liebt, unbedingt gefallen will. Die, die schon mal verliebt waren, sind vermutlich die meisten, die wissen, wie das funktioniert. Die Frage, ist jemand verliebt, ist nicht, was erträgt es alles, wie weit kann ich gehen, dass nichts passiert, sondern die Frage des Liebenden ist, was muss ich tun, was dem anderen gefällt. Die Liebe sucht nicht die Grenzen, sondern sie sucht das, was dem anderen gefällt. Und David will mit seinem ganzen Leben, mit seinen Worten und Gedanken dem Schöpfer gefallen. Das ist lebendiger Glaube. Sir Isaac Newton, ein englischer Mathematiker und Physiker, gilt als Entdecker der Gravitationsgesetze. Er berechnete als erster die Masse des Mondes und der Planeten. In Newtons Büro stand ein beeindruckendes Modell unseres Sonnensystems mit allen Planeten und Monden. Ein Freund besuchte ihn und wollte wissen, wer dieses kunstvolle Modell konstruiert hätte. Und schmunzelnd meinte Newton, es ist ganz von allein entstanden. Der Freund meint, komm jetzt, sag endlich, woher hast du denn dieses Modell? Newton blieb bei seiner Aussage, es ist ganz von allein entstanden. Sein Freund meint, es ist wirklich nicht mehr lustig. Und dann sagt ihm Newton, siehst du, du regst dich zu Recht auf, denn du kannst dir nicht vorstellen, dass dieses kleine Modell als Zufall entstanden sein könnte. Aber mir willst du immer erklären, dass das große Original keinen Schöpfer braucht. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Es ist großartig, dass der Gott, der die Welt erschaffen hat, und sie erhält, mit uns Gemeinschaft pflegen will. Gott kommt uns so nah und beweist uns seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, dass Menschen ein Leben führen wollen, an dem sich Gott freuen kann. Das ist ein Unterschied, oder? Nicht ein Leben führen, ein religiöses Leben, das vielleicht reicht für den Himmel, sondern ein Leben führen wollen, das Gott gefällt. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und dann führt das zu einer ganz persönlichen Freude im Leben. Wie David begeistert sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt. die Seele. Das wünsche ich uns. Jetzt bete ich mit uns. Ja, Vater, du hast die Welt erschaffen. Himmel und Erde, das ganze Universum war deine Idee und es trägt deine Handschrift. Und du bist nicht nur ein Gott, der fern von uns ist, sondern du bist uns ganz nahe gekommen in deinem Sohn Jesus Christus. Du hast dich uns offenbart in deinem Wort, wo wir alles nachlesen können. Und deine Gebote sind wirklich ein Reichtum, wertvoller als alles Gold auf dieser Welt. Denn das, was du uns mitteilst, ist unvergänglich. Gold ist vergänglich. Und hilf uns, dass wir ein Leben führen, das dir gefällt, nicht einfach ein religiöses Leben, wo wir denken, wir müssen uns abracken, sondern ein Leben, das von der Liebe und der Zuneigung zu dir geprägt ist. Denn du hast uns erlöst und hast uns ewiges Leben geschenkt. Und dafür wollen wir dir immer von Neuem danken. Amen.